Die Textgrundlage für die heutige Bibelstunde finden wir im Psalm 2, den ich jetzt lese. Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander wider den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. So seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Diene dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern, dass er nicht zürne und ihr umkommen auf dem Weg, denn sein Zorn wird bald entbrennen, wohl allen, die auf ihn trauen. Wir wollen beten. Vater der Herrlichkeit, wir danken dir, dass wir heute Abend deine Stimme in deinem Wort hören dürfen. Du hast Worte des Lebens, du bist das Leben, du gibst das Leben und du willst das Leben. Du stehst hinter den Deinen, du bist der Herr dieser Welt und du bist ein gütiger, ein gnädiger, ein barmherziger Herr. Ein Herr, der bereit ist, sich selbst zu geben für diese Welt. Und das hast du nicht nur gesagt und vorangekündigt, sondern das hast du getan in deinem Sohn am Kreuz auf Golgatha. Und wir danken dir, dass das letzte Wort nicht Finsternis, Chaos, Sünde und Schuld ist, sondern deine Gnade, deine Herrlichkeit, deine göttliche Ordnung, dein göttliches Leben in Freude, Friede und Heil. Auf dich ist Verlass. Was du sagst, das geschieht. Was du willst, das wirst du ausführen. Und wir danken dir dafür. Und du hast auch gesagt, dass du in schwierigen Zeiten in besonderer Weise bei den Deinen bist, sie trägst und stärkst. Und darum bitten wir dich, vor allem auch für unsere Geschwister, die unter Druck und Verfolgung sind oder unsere Geschwister, die in Ländern sind, wo eine medizinische Versorgung kaum gegeben ist, wo es wirklich sofort um die Existenz geht, erbarm du dich und schenk uns auch ein Zeugnis in diesen Tagen, dass wir bei allem, was der Einzelne auch zu tragen hat, etwas ausstrahlen dürfen von der Hoffnung, die du uns gibst. Wir sind gehalten und geborgen in dir. Und dazu benütze auch diese Bibelstunde, dass du in der Mitte stehst und dass du reden kannst, dass du die Herzen bewegst, tröstest, stärkst, aufrichtest und weiterführst, wie es dir gefällt. Amen. Ja, Sie haben sich vielleicht gefragt, Psalm 2, was soll das heute Abend werden? Naja, ich fange mal so an. Es gibt ja im Geschichtsbereich ein paar Standardaphorismen, also so kurze Aussprüche, die prägnant Wahrheiten auf den Punkt bringen. Jeder kennt natürlich den Satz, wer aus der Geschichte nichts lernt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Es gibt noch einen französischen Spruch, den kenne ich auch schon sehr lange, cherche la femme, das heißt, such die Frau, die dahinter steht. Und etwas Neueres ist natürlich aus den Wahlkampfzeiten von Bill Clinton, it's economy. Stupid. Also es ist die Wirtschaft. Darauf kommt's an, du Dummkopf. Und wir fragen uns heute Abend, und das ist auch so ein Standardaphorismus, wenn man an die Geschichte herangeht, an die Historie, cui bono, wem nützt's, wem bringt das was, wer hat etwas davon, wer verfolgt damit ein Ziel? Und so habe ich heute Abend mir die Frage vorgenommen, wer nutzt die Krise? Aber vor das nutzt, habe ich eine Klammer gemacht mit zwei Buchstaben. Man kann nämlich auch diesen Abend überschreiben, wer benutzt die Krise. Also beides, wer benutzt und wer nutzt die Krise. Und so möchte ich dann auch mit Ihnen in drei Einheiten, in drei Punkten, muss man genau genommen sagen, anhand vom Psalm 2 durch dieses Thema gehen. Erstens, wer nutzt die Krise? Wer benutzt die Krise? Zweitens, wer benutzt die Krise noch? Und drittens, wer nutzt die Krise? Ja, ganz kurz zu Psalm 2, den wir ja dann auch speziell auf die Verhältnisse heute auslegen möchten. Psalm 2 ist ein Königslied. Viele verstehen Psalm 2 zusammen mit Psalm 1 als eine Art Vorwort, Einleitung zu den Tehillim, zu den Psalmen, zu dem lobklingenden Gesang, der Gott ehrt. Die historische Situation, die historische Verankerung vom Psalm 2, der von David stammt, das wissen wir aus Apostelgeschichte 4, dürfte sein der Tag des Festes seiner Thronbesteigung. Aber jeder, der Psalm 2 aufmerksam liest, stellt schnell fest, das, was dort eigentlich gesagt ist, das ist noch gar nicht erfüllt. Weder unter David noch unter seinem Sohn Salomo, nämlich eine Art israelitische Weltherrschaft unter Gottes Gesalbten. Und wir wissen, das wird erst der Fall sein, wenn der Gekommene wiederkommen wird, wenn der Auferstandene zum zweiten Mal, wie es der Hebräerbrief sagt, in den Erdkreis eingeführt wird. Jesus ist der wahre Gesalbte, der Messiaskönig, der das dann auch erfüllen wird. Und unser Text sagt uns auch, neben anderen Stellen, dass bis dahin noch Chaos in dieser Welt auch sein wird, ein Kampf in dieser Welt sein wird und dass bis dahin auch Toben und Brausen sein wird und dass es bis dahin auch heißt, lasst uns zerreißen seine Bande und stricke seine Seile. Es heißt, es ist eine Bewegung gegen Gott und man will Gott loswerden. Wir dürfen aber auch wissen, das hat der Herr an verschiedenen Stellen gesagt, unter anderem in seiner Endzeitrede, Matthäus 24, parallel Markus 13, und Lukas 21, dass es, je mehr es tobt und stürmt, je mehr das Chaos ist, desto näher ist der wiederkommende Herr. Ja, die Bibel zeigt uns eigentlich, dass zum Ende hin, kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi im antichristlich-babylonischen Reich, es zu einer gewissen Kulmination der Rebellion gegen Gott kommt. Kommen wir zum ersten Punkt. Wer benutzt die Krise? Ich habe schon von dieser Weltrevolution gesprochen, die eigentlich von den Anfangstagen des Garten Edens bis heute läuft und die eben auch laufen wird, bis das Reich Gottes kommt. Der jüdische Religionsphilosoph verdeutscht, Martin Buber verdeutscht, warum tosen die Weltstämme, murren Nationen ins Leere? Erdenkönige treten vor, mitsamt murmelnder Lauchte wider ihn. Wider seinen Gesalbten springen wir ihre Fesseln, werfen wir ihre Seile von uns. Also hier geht es um ein kriegerisches Auftreten der Mächtigen dieser Welt. Und ob sie es wissen oder nicht, ob es ihnen bewusst ist und ob sie es bewusst tun oder nicht, es ist bei Lichte betrachtet, im Geist Gottes gesehen, im Licht der Wahrheit, eine Stoßrichtung gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Wenn ich Gesalbten sage, dann könnte ich auch sagen Messias oder griechisch latinisiert der Christus. Das ist der Gesalbte Gottes gegen Jesus. Meist geschieht dieser Kampf nicht offen, sondern ich weiß nicht, ob Sie den Ausdruck kennen, false flag. Das ist also ein, wenn man unter falscher Flagge, false flag, unter falscher Flagge ein Manöver durchführt. Natürlich ganz klassisch früher bei den Kriegsschiffen, wo man ja oben auch die Flagge hatte und Sie kennen ja vielleicht all die Piratenfilme, die erst irgendeine Flagge drauf haben und dann, wenn die anderen da nichts Böses vermuten, so kurz vor der Begegnung der beiden Schiffe, vor dem Entern, ziehen sie dann diese Piratenflagge auf mit dem Totenkopf und den gekreuzten Schwertern, um dann ihr wahres Gesicht zu zeigen. Also es gibt auch in unserer Zeit so Force-Flag-Operationen. Das heißt, das, was eigentlich gegen Gott gerichtet ist, das läuft nicht als Rebellion, das läuft nicht als Revolution, sondern das läuft als Fortschritt, das läuft als unter der Banner der Menschen- und Freiheitsrechte. Schauen Sie, ich mache Ihnen mal ein, zwei Beispiele, wenn wir an den massenhaften, das massenhafte Töten von ungeborenen Kindern im Mutterleib denken. Ich habe jetzt dieser Tage eine Statistik, die ich selber zugeleitet bekommen habe, versandt. Und das mal aufgezeichnet, wie viele Menschen, wie viele Kinder im Mutterleib abgetrieben wurden seit Beginn des Jahres. Ist die Zahl richtig im Kopf? Das sind 21 Millionen. Und da werden andere Todesarten, Herzinfarkt, Kreislaufversagen, Krebs und solche Dinge aufgezählt. Und dann irgendwo auch Corona. Das fällt natürlich jetzt kaum ins Gewicht. Aber 21 Millionen. Und wir sind ja jetzt erst im ersten Quartal, gerade zu Ende gegangen, sind wir jetzt im zweiten Quartal, aber jetzt gerade das erste Quartal hinter uns. Und Abtreibung, da haben Sie ja dann genau dieses, das läuft ja unter dem Banner Freiheits- und Menschenrechte, Frauenrecht. Mein Bauch gehört mir, da habt ihr nicht reinzureden. Aber man vergisst ganz das göttlich gegebene Lebensrecht des Ungeborenen, die Würde des Menschen. Aber es wird ja propagiert positiv. Es wird ja nicht gesagt, also wir wollen jetzt mal gegen Gott vorgehen und Gott hat da einen Fehler gemacht, sonst wo, sondern es läuft unter False Flag, Freiheit, Erfüllung, Leben. Also das Auftreten der Mächtigen dieser Welt ist meistens nicht offen. Es ist ihnen meistens selber nicht bewusst. Sie empfinden die Ordnung Gottes, und das können wir unserem Text entnehmen, wie Fesseln. Also wo man sagen kann, das ist eine Lebensordnung, ein Lebensraum, in dem ein Mensch sich entfalten und geschützt entwickeln kann. Das wird als unnötige, freiheitsberaubende Einengung empfunden. Und diese Bande und Stricke, die ein angeblich das Leben nicht wirklich leben lassen, die müssen zerrissen, die müssen abgestreift, die müssen zerstört werden. Das ist die gleiche Lüge, die durch die ganze Geschichte geht, die auch am Anfang von der Schlange den Menschen sozusagen nahegebracht wurde. Mensch, hör da mal her. Gott weiß doch, des Tages, wenn ihr von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Und weil Gott euch das Beste, das Gute nicht gönnt, deswegen dürft ihr von diesem Baum nicht essen. Und so ähnlich läuft es jetzt heute auch und durch die ganze Geschichte. Das Beste ist, du vergisst Gott und seine Ordnung. Dann hast du wirkliches Leben. Und der Herr sagt, es ist genau umgekehrt. Wenn du in meiner Wahrheit, wenn du in dem läufst, was ich, der Geber und Schöpfer allen Lebens, dir vorgebe, dann gelingt Leben, dann wird Leben erfüllen, dann wird Leben wirklich sinnhaft. Das ist also ein Kampf, eine Auseinandersetzung. Was ist Genderwahn? Die Lehre, dass alles von selbst aus dem Nichts ohne Schöpfer entstanden ist. Die sexuelle Revolution, die bereits benannte Abtreibung im Namen der Selbstbestimmung, aktive Sterbehilfe, Auflösung von Ehe und Familie, anders als Rebellion gegen Gott. Das Zerreißen von Seilen und Banden. Wichtig ist jetzt aber, dass wir zwei Ebenen unterscheiden. Die erste Ebene ist die unsichtbare kosmische Ebene. Die wird hier eigentlich im Psalm 2 nicht direkt angesprochen, aber in der ganzen Heiligen Schrift, im Neuen Testament wie im Alten Testament mit einbezogen. Im Neuen Testament fast noch stärker als im Alten. Und dann haben wir eine zweite Ebene, die wir von der ersten, der unsichtbaren kosmischen Ebene unterscheiden müssen. Das ist die sichtbare irdische Ebene, die hier im Psalm 2 auch direkt angesprochen wird. Fangen wir mit der ersten Ebene an, die unsichtbare kosmische Ebene. Das Neue Testament lehrt eigentlich, dass der Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen der Wahrheit und der Lüge in der unsichtbaren Welt stattfindet. Die Bibel spricht hier von Kosmokratoren, von Mächten der Finsternis. Sie spricht von einem gefallenen, hochrangigen Cherub, von Luzifer. Wir haben auch im Alten Testament schon immer wieder solche Hintergrundberichte. Denken Sie an Daniel 8 oder Daniel 10, wo zum Beispiel die Auseinandersetzung zwischen Alexander dem Großen und dem persischen Großkönig Darius im Bild von Widder und Ziegenbock als Hintergrundmächte geschildert wird. Oder Daniel 10, wo Engelfürsten miteinander ringen und es geht um Persien und Griechenland. Also es ist fast so, Als wird die eigentliche Schlacht in der unsichtbaren Welt geschlagen und dann wird gleichsam von einer unsichtbaren Hand geführt, die irdische Welt wie Schachfiguren in die entsprechende Position geschoben. Das ist sicherlich übertrieben, weil die Schachfiguren haben Eigenleben, die Schachfiguren spielen auch eine Rolle, aber um das mal so deutlich zu machen mit diesem Bild. Paulus lehrt uns, und das ist mir sehr wichtig, weil in unseren Tagen so sehr auch gegen Menschen geschossen wird. Und Paulus sagt, das ist nicht gut, das ist falsch. Denn unser Kampf, sagt Paulus, ist nicht gegen Fleisch und Blut, das ist nicht gegen Menschen. Das ist nicht die Ebene, auf der die Gemeinde Jesu zu bestehen hat, sondern gegen Gewalten, Mächte, Anfangsmächte, Urmächte könnte man auch übersetzen, Kosmokratoren, Weltbeherrscher der Finsternis, gegen geistige Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Auch bei Hiob 1 und Hiob 2 sehen wir etwas von diesen Mächten, wenn von der himmlischen Ratsversammlung berichtet wird. Und da gibt uns Gott eine Waffenrüstung, das ist also in fast allen Elementen sind das Stücke der Defensive. Wir sind durch den Helm des Heils geschützt, wir haben einen Brustpanzer, wir sind beschuht. Wir haben als einzige, wenn man so will, Offensivwaffe das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Aber nicht um dreinzuschlagen, sondern um liebevoll die Scheidung durch die Gnade, durch den Geist Gottes in den Menschen zwischen Wahrheit und Lüge herbeizuführen, durch die Verkündigung des Evangeliums. Also das sind unsere Waffen. Und der Punkt, den ich hier machen möchte, ist, das ist unser Bewährungs- und Kampffeld. Die unsichtbare kosmische Ebene. Wenn wir jetzt an die sichtbare irdische Ebene denken, die ja nach meinem Verständnis vielfach auf der Ebene läuft, dass sie gar nicht zutiefst wissen, wem sie dienen und wohin das führt. Also es läuft auf der irdischen Ebene bei Entscheidungsträgern und auch bei anderen oft auf dem Hintergrund der Überzeugungstäter, Gutes zu tun, Ideologien zu folgen, Humanisten, bestimmte politische Parteien oder auch Religionen. Die wenigsten sind wirklich diabolisch, die wenigsten sind wirklich satanisch, dass man sagen kann, also die wollen ganz bewusst das Böse. Das sehe ich nicht, das gab es und das gibt es und das wird es wieder geben. Wenn ich etwa an Adolf Hitler denke, der ja dann sich doch bewusst auch diabolischen Mächten und Kräften hingegeben hat oder an den prophezeiten letzten Weltherrscher. Aber in der Regel sollten wir unser Kampf und unsere Stoßrichtung, ist ja sowieso ein Abwehrkampf, ein Kampf der Liebe, nicht gegen Menschen richten. Sie sind eigentlich auch nur Handlanger der Mächte, die dahinter stehen. Und ihnen gilt es zu widerstehen. Der Zeitgeist, dahinter stehen auch Mächte in der unsichtbaren Welt. Ich muss immer, wenn ich an diese Thematik komme, Verbindung Welt der Mächte in der unsichtbaren im Kosmos und sichtbarer Bereich, irdische Mächte und Machthaber und Regierende, da muss ich immer wieder an Faust denken, wo Johann Wolfgang Goethe in seiner unnachahmlichen Art ja geschrieben hat, beim Fest am Boxberg da, der ganze Strudel strebt nach oben, du glaubst zu schieben und wirst geschoben. Das trifft meines Erachtens gut unsere Situation. Man glaubt zu entscheiden, man glaubt die Dinge voranzutreiben und merkt vielfach nicht, dass es dahinter noch etwas gibt, das einen geheimen Plan mitverwirklicht und eben auch, dass man dafür benutzt wird. Also wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir denunzieren sie nicht, sondern wir lieben sie mit der Liebe Christi. Das schließt nicht aus, dass man das ein oder andere klar sagt, dass man auch eine klare Meinung hat. Deswegen muss man kein Weichspüler sein. Aber die Hauptarbeit ist, was die menschliche Ebene betrifft, Fürbitte und Gebet. Fürbitte und Gebet. 1. Timotheus 2. Ich will aber, dass vorrangig Gebete getan werden für alle Menschen und alle, die Verantwortung tragen. Und ich sage mal, wenn Sie das in dieser Krise tun, dann haben Sie schon was Wesentliches getan. Sie schon was Wesentliches getan. jeden Tag für die Regierenden einstehen. In Stadt, Land, Bund, weltweit. Und dann haben wir noch etwas, was wir in der Schrift auch finden, dieses, was ich genannt habe, das sich mit drunter stellen. Das ist so interessant, dass Gott es so geschenkt hat, obwohl ja Kapitel und Verse nicht unmittelbar, Einteilung nicht unmittelbar inspiriert sind, ist es doch so, dass es in Daniel 9, Nehemia 9 und Esra 9 drei große Gebete gibt, wo Männer Gottes, die selber nicht in schweren Sünden gelebt haben, Daniel vorbildlich, Esra der wunderbare Schriftgelehrte, Nehemia der treue Mann, der die Mauern der Stadt Jerusalem aufgebaut hat. Aber wenn Sie die Gebete lesen, dann sagen diese Leute, wir haben gesündigt. Wir haben getan, was böse ist in deinen Augen. Die haben nicht gebetet, haben gesagt, die böse Regierung und die bösen anderen und schade, dass du nicht lauter so Leute wie mich hast. Und wenn wir vom Geist Gottes bewegt sind, dann erkennen wir sind gar nicht anders wie die anderen Menschen. Und wir können wirklich sagen, wir haben gesündigt. Das ist aus dem gefallenen Menschen, aus unseren Emanzipationsbewegungen weg von Gott geworden, dieses ganze Elend. Und da stelle ich mich mit drunter. Und ich will diesen Punkt abschließen, weil er mir sehr wichtig ist, wie wir gerade auch in dieser Zeit, wo so viel über die richtigen Maßnahmen diskutiert wird, wo auch so viele Theorien und Dinge kursieren, ja, und wo manchmal selbst unter christlichen Kreisen fast wie Ablehnung, Hass gegen Menschen und Politiker zu finden ist, das ist nicht die richtige Herzenshaltung. Jetzt mögen Sie sagen, ja, also klar, wenn die christlich wären und beten würden und in Lahö-Gottesdienst gehen würden, dann sähe es ja anders aus, aber schauen Sie mal, wie etwa gerade der bereits genannte Daniel mit diesem wirklich sehr schwierigen und manchmal auch brutalen Machtmenschen Nebukadnezar umgegangen ist. Wie er mit ihm gesprochen hat. Wie er selbst, obwohl der König weiter sündig hat, sagt, als er ihm den Traum deutet, der Traum gelte deinen Hassern. Naja, viele von uns, die sich jetzt so beschweren über Regierende, die könnten sagen, da trifft es genau den Richtigen. Hat Daniel nicht gesagt. Dann denke ich an die Apostel, dann denke ich an Paulus. Was waren denn da die Kaiser zu der Zeit? Also ich habe mal drei Kameraden rausgesucht und schon an den Namen werden Sie merken, das war nun nicht Albert Schweitzer und Konsorten, sondern das war zum einen 37 bis 41 Caligula, also ein Verrückter muss man eigentlich sagen, dann Claudius, 41 bis 54, der war eigentlich ganz vernünftig, aber war eben auch ein römischer Kaiser. Und dann kam 54 bis 68, kommt das Vier-Kaiser-Jahr, dann kam Nero. Und jetzt schauen Sie sich mal die neutestamentlichen Briefe an, die sind vielfach entstanden zur Zeit Neros. Zum Beispiel der Römerbrief 56, 55, 56, 57 von Korinth. Da war Nero an der Macht. Ja, was hat der Paulus im Römerbrief, Sie können es nachlesen, Römer 17, was hat der Paulus in Römer 17 über Nero hergezogen? Dann schlagen Sie Ihre Bibel auf, Sie werden feststellen, Römer 17 gibt es gar nicht. Aber es gibt Römer 13, da heißt es, seid untertan aller Obrigkeit, betet. Bitte, man darf trotzdem Dinge feststellen, ich will das jetzt, aber ich habe jetzt mal ganz bewusst den anderen Aspekt dargestellt, der im Neuen Testament der entscheidende ist. Ich muss immer noch an das denken, was ich von Corrie ten Boom und ihrer Schwester und anderen KZ-Insassen gehört habe, dass sie für ihre Peiniger, ja sogar für die Nazis im KZ gebetet haben. Eine übernatürliche Kraft. Ja, also wir haben diese zwei Ebenen. Psalm 2 spricht eigentlich mehr von der irdischen Ebene, so wird es auch in der Apostelgeschichte zitiert, auf Pontius Pilatus und auf die jüdischen Führer. Aber wir wissen, dahinter gibt es diese unsichtbare Ebene und die haben ein großes Ziel. Ja, was ist das Ziel dieser gottfeindlichen Mächte? Sie kämpfen gegen Gott und seinen Gesalbten und sie schieben ihre menschlichen Helfer, manchmal inspiriert von ihrem Geist, so, dass ihre Ziele herauskommen im Kampf gegen Gott. Und das ist meines Erachtens im Moment ganz stark das Herbeiführen einer babylonisch-antichristlichen Welteinheit, wie sie uns in Offenbarung 13 und 17 geschildert wird. Und dafür benutzt der Feind ja auch Krisen. Er führt sie vielleicht sogar herbei. Und die Corona-Pandemie hat, wie auch die Kriege und andere große Ereignisse und Krisen, natürlich auch die Funktion im negativen Sinn für diese Mächte, dass sie da ihr Süppchen kochen, dass sie da Dinge vorantreiben. Es geht jetzt vieles schnell, was ohne Krise nicht so schnell geschehen wäre. Und nochmal, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Auch wenn ich ihn jetzt drei Menschen nenne, dann geht es mir nicht um die Menschen, sondern es geht um das, was da vielleicht dahinter steht. Zum Beispiel kann man jetzt sehr stark eine Tendenz, die ich menschlich, logisch absolut verstehe, die aber von der Bibel kritisch zu beurteilen ist. So hat zum Beispiel der britische Ex-Premierminister Gordon Brown zur Bildung einer Weltregierung aufgerufen. Er spricht von einer temporären, also einer zeitlich limitierten Weltregierung, um die medizinische sowie wirtschaftliche Krise anzugehen, die von der Covid-19-Pandemie ausgelöst wurde, so berichtet der Guardian. Der Spiegel trommelt mit der Ausgabe vom 19.03. auch in diese Richtung. Er sagt, es gibt in der Welt derartige Problematiken. Er nennt die Corona-Krise, aber auch die Klimakrise, die Migrationsthematik, dass es eine Weltregierung bräuchte. Also ist so die Stoßrichtung. Also menschlich verstehe ich das ist doch logisch. Also warum, wenn eine Nation meinetwegen im Umweltschutzbereich Standards setzt und versucht, die Luft reinzuhalten, aber die Nation daneben haut alles hoch in die Atmosphäre und es weht dann rüber und die Erde leidet trotzdem drunter. Was nutzt es? Also menschlich verstehe ich das. Aber wir müssen immer auch tiefer sehen und da gibt es dann auch noch andere Ziele und Gedanken Richtung Welteinheit. Und den eigentlich von mir sehr geschätzten Entwicklungsminister Müller, auch er hat jetzt dieser Tage gesagt, man müsste einen Weltkrisenrat unter Leitung des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres, diesen Portugiesen, einberufen. Also das ist so eine Stoßrichtung und wir wissen nicht genau, wie weit es in dieser Wehenphase gehen wird, aber die Offenbarung berichtet uns davon, vor der sichtbaren Wiederkunft Jesu Christi werden wir solche Weltregierungen erleben, Welteinheitsreiche. Das heißt nicht, dass alles ein Land ist oder ein Staat, aber zumindest Machtdurchgriffe durch Verträge und Verbindungen so stark sind, dass eine Welt regiert wird. Und der Teufel, was verfolgt er damit? Er will es instrumentalisieren gegen Gott. Es ist eine religiöse Welt, die aber ihre Stoßrichtung gegen Gott hat. Und Gott wird ja dann, das lesen wir in der Offenbarung, auch entsprechend reagieren. Jetzt im Psalm 2 ist die Antwort auf das Toben der Mächtigen, die ist ein bisschen seltsam. Also ist ja auch so, Jesus, der antwortet manchmal auf Fragen, wo du denkst, der hat die Frage nicht gehört. Das hat irgendwie mit der Frage nichts zu tun. Aber das liegt nicht an Jesus, sondern es liegt an mir, weil ich die tiefen Dimensionen oft nicht verstehe. Und weil Gott auf ganz andere Dinge, die wesentlicher sind, eingeht, als ich zunächst mit der Frage verbunden hätte. Und die Reaktion auf das Toben der Mächtigen ist, Gott lacht. Gott lacht. Der im Himmel thront, lacht. Ja, warum lacht er? Die Antwort Gottes ist, längst habe ich alles geklärt. Längst ist alles klar. Ich habe meinen König eingesetzt. Ihr könnt toben und brausen. Ihr könnt anstürmen, wie ihr wollt. Die Sache ist klar. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn, mit seinem Grimm wird er sie erschrecken. Ich aber, ich habe meinen König geweiht, eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion, den Messiaskönig. Das ist der ewige Gottesrat. Die Sache ist schon von Anbeginn klar. Jesus wird die volle Herrschaft über alles in meinem Namen bekommen und ausüben. Und so haben wir ab Vers 7 in unserem Psalm ein Gespräch zwischen Vater und Sohn. Kundtun, erzählen will ich deinen Ratschluss, so spricht der Sohn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Du sollst sie mit eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe zerschmeißen. Und dieser Rechtsbeschluss Gottes, diese Entscheidung, dieses Dekret, das hat im Hebräischen den Begriff Hock hängt mit in Stein gemeißelt zusammen. Man kann also sagen, das ist felsenfest, das ist absolut sicher, wie in Stein gemeißelt. Und der Vater hat diesen Regierungsbeschluss, dieses Protokoll über die Königseinsetzung gesiegelt, genehmigt und unterschrieben. Und wissen Sie wo? Am Kreuz auf Golgatha. Was war die Unterschrift Gottes unter das Werk Jesu? Das war die Auferstehung. So lehrt es uns das Neue Testament. Da hat der Vater unterschrieben. Das ist von mir aus geschehen. Alles bestätigt. Das ist mein Sohn, den ich zu mir, zu meiner Rechten rufen werde. Auferstanden aus den Toten. So zitiert es dann auch Apostelgeschichte 13, Psalm 2, dass der Vater den Sohn auf diese Weise bestätigt hat. Und wir müssen das sehen, dieser Regierungsantritt und diese Bevollmächtigung, die geschieht in Etappen. Zunächst einmal beim ersten Kommen wurde sozusagen die Rechtsgrundlage gelegt. Ich werde das nächsten Mittwoch, so es Gott schenkt, auslegen. Aber wenn er wiederkommt, wird auch die Machtfrage geklärt. Aber es geht in Etappen. Es geht in Etappen. Jetzt kommen wir zur zweiten Frage, wer benutzt die Krise noch? Also wir haben jetzt von den gottfeindlichen Mächten gesprochen, wir haben von der Antwort Gottes gesprochen, aber jetzt fragen wir, wer benutzt die Krise noch? Ja, und da müssen wir sagen, natürlich der Herr, dem ist da gar nichts entglitten. Manchmal bei Seminaren, bei Jugendlichen frage ich, wer regiert die Welt? Ist gar nicht so einfach, erst denkt man, blöde Frage, so dumm sind wir dann auch nicht. Aber wenn man sich näher damit beschäftigt, ist das gar nicht so einfach zu beantworten. Wer regiert Deutschland? Ja gut, wir haben eine parlamentarische Demokratie. Das heißt, alle Macht geht vom Volk aus. Über den Transmissionsriemen, Artikel 19, wird über die Parteien ein Parlament, das den Volkswillen widerspiegeln soll, installiert, das eine Exekutive bevollmächtigt und eine Judikative wacht darüber. Also können wir sagen, die haben das Sagen, ja. Manche bestreiten das, manche sagen, die Bankentürme hätten das Sagen oder so. Aber das ist jetzt mal offiziell die Version. Die haben das Sagen. Ja, aber die Bibel sagt, da gibt es noch Mächte in der unsichtbaren Welt. Haben die das Sagen? Und dann sagt die Bibel, da ist noch der Herr, der alles lenkt nach dem Rat seines Willens. Und deswegen sage ich manchmal, Gott spielt auf verschiedenen Ebenen Schach. Also entschuldigen Sie den Ausdruck Schach. Es sind wie gesagt keine Schachfiguren, die nur irgendwie sich bewegen müssen, sondern die haben alle auch einen gewissen Freiraum, in dem sie sich bewähren dürfen, sollen, müssen. Aber Gott ist so vermögensmächtig und so überragend, dass er trotz aller Freiheit auf allen Ebenen, und die Ebenen korrespondieren auch noch miteinander und ringen und kämpfen miteinander, letztendlich alles so führt, dass sein Wille zustande kommt. Das ist wahrlich göttlich. Und so ist auch diese Corona-Pandemie nicht außerhalb des Wirkens und des Planes Gottes. Dass Gott sagt, ja liebe Leute, was machen wir jetzt? War ja überhaupt nicht vorgesehen. Es ist doch denen was gelungen, was ich nie wollte. Das ist eine primitive Vorstellung. Jetzt, was verfolgt der Herr mit dieser Krise? Nicht speziell nur mit dieser Krise, eigentlich mit allen Krisen, mit Flaschenhalssituationen, mit Drucksituationen auch in unserem Leben. Was ist Gottes Ziel? Mit einem Wort Teschuva. Teschuva. Ja, was ist denn das? Das ist ein mehrdeutiger Begriff aus dem Hebräischen und er bedeutet hier im biblisch-theologischen Zusammenhang Rückkehr zu Gott. Rückkehr zu Gott. Teschuva. Und da steckt die Vorstellung dahinter, jetzt bei Orthodoxen, dass säkular, liberal geprägte Juden, die also sozusagen ihr Auserwähltsein als Volk Gottes vergessen haben und in der Welt leben, wie alle anderen in der Welt leben, dass die ihren Lebensstil ändern und jetzt eben sich zu Gott hinwenden und seinen Ordnung. Sie meinen natürlich zum Gesetz und all diesen Regelungen, die es da gibt. So gibt es zum Beispiel in Israel und auch in der Welt eine Baal-Teschuva-Bewegung. Es ist interessant, dass Teschuva, das ist so ein Begriff, der im Judentum eine große Rolle spielt, im religiösen Judentum. Das ganze Leben ist Teschuva. Aber es gibt auch besondere Zeiten der Umkehr, der Besinnung, des Überlegens, wo muss ich umkehren? Und mir fiel auch von den 95 Thesen, die Martin Luther am 31.10.1517 an die Schlosstür, an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg geschlagen hat, die erste These ein: Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Teschuva. Und im Judentum gibt es da bestimmte Riten, die zum Teil auf die Tora zurückgehen, zum Teil auf andere Traditionen. Gibt da diesen ganz, ganz großen Feiertag, Yom Kippur, der große Versöhnungstag, der findet so bei uns im Herbst. In der Herbstzeit ist es bei uns dann, wenn der in Israel gefeiert wird und auch sonst in den Synagogen weltweit. Und davor ist so eine besondere Phase und Zeit von Teschuva. Das heißt, an Yom Kippur, diesem großen Versöhnungstag, wo man versucht, dass alles wieder ins Reine kommt, zu Gott und zu Menschen, da findet eine Phase der Besinnung, der Umkehr statt. Und mein Eindruck ist, dass Gott der ganzen Welt eine Teschuva-Zeit schenkt. Unfreiwillig. Eine Zeit, zur Ruhe zu kommen. Eine Zeit zu fragen, wo stehe ich eigentlich, wo will ich hin? Und so eindrücklich, als ich die ersten Bilder von diesem Ereignis gesehen habe, konnte ich es kaum fassen, sind vor allem dann die Vergebungsgebete, Slichot-Gebete, die an der Klagemauer stattfinden, eben in dieser Teschuva-Zeit vor Yom Kippur. Und ich habe Ihnen mal mit Hilfe von Eckhard Meyer einige Bilder da mitgebracht, die er mir zur Verfügung gestellt hat. Und am Ende schauen wir auch noch mal da rein, wie sich das so im bewegten Bild dann darstellt. Also wir starten jetzt mal. Sie sehen hier die Klagemauer aus einer Luftperspektive. Und Sie sehen bei diesen Slichot, das bedeutet Vergebungsgebete, Umkehrgebete. Also es wird die Sünde bekannt, es wird bereinigt mit Menschen, was zu bereinigen ist und vor Gott. Und Sie sehen, das sind über 100.000. Und wenn Sie schon mal an der Klagemauer waren, dann können Sie sich vorstellen, wie eng und wie dicht das gedrängt ist. Dann haben wir noch ein weiteres Bild, das die dichte Zeit. Hier hinten sind die Eingangstore zur Altstadt und die Kontrollstation dicht an dicht gedrängt. Dann sind beide Oberrabbiner da, Lau und Josef und der Oberbürgermeister Moshe Leon. Und was mich so gefreut hat, dass Rubi Rivelin eben auch zu diesen Slichot-Gebeten kommt. Das müssen Sie sich mal vorstellen, es gibt ein Gebets- und Bußaufruf und Bundeskanzlerin Merkel und Staatspräsident kommen zu dieser Veranstaltung, beugen sich. Rubi Rivelin stammt von Messias erwartenden orthodoxen Juden und er hat, ich habe es neulich mal zitiert, erst vor kurzem gesagt, auch er wartet heute noch auf den Messias, von dem wir wissen, es ist Jesus. Also er ist auch bei diesen Slichot-Gebeten. Ich habe versucht rauszukriegen, wo der da eigentlich steht. Ich habe den Eindruck, mitten unterm Volk, also gar nicht irgendwo exponiert oder besonders. Es geht ja um Gott. Und hier haben wir so ein Slichot-Gebet. Ich lese es uns mal vor. Aus den Tiefen rufe ich Gott zu dir. Gott, höre meine Stimme, lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Gott, auf unsere Verkehrungen achten würdest, Gott, wer könnte dann bestehen? Doch bei dir ist Vergebung, damit man dir in Ehrfurcht diene. Ich hoffe auf Gott. Meine Seele hat Hoffnung. Ich warte auf Gottes Wort. Ich sehne mich nach Gott, mehr als Wächter am Morgen, die das Morgenrot herbeisehen. Hoffe, Israel, auf Gott, denn bei Gott ist Güte. Bei ihm ist Erlösung in Fülle. Und wir sehen, dass entgegen vielfach geäußerter Meinung im Judentum sehr wohl ein klares Bewusstsein vorhanden ist, wir können so, wie wir sind, vor Gott nicht bestehen ohne Vergebung. Und das beten Hunderttausende jedes Jahr, und der Herr allein weiß, wie ernst es jedem ist, das ist nicht unsere Sache, das zu beurteilen. Und danach ist ja dann Yom Kippur und dann kommen die Kohanim. Das ist eine Anspielung auf die Regelung, die die Tora für die Priester, Kohanim sind die Priester, getroffen hat. Sie mussten ja weiß gekleidet ihren Dienst tun. Und da sehen Sie Kohanim an der Klagemauer stehen. Und Yom Kippur ist dann der Tag der Freude, des Jubels. Das ist dann, die Sache ist bereinigt. Ich stehe wieder in voller Gemeinschaft. Es ist wieder alles gut. Der große Tag der Versöhnung. Teshuva. Nach der Umkehr, Slichot, Herr, erbarm dich. Und dann der Tag der Freude und des Segens und des Heils. Ja, nächste Woche sprechen wir über die Hochzeit des Lammes. Ein kleiner Vorgeschmack, wie fröhlich es auch bei Gott sein kann, ohne Sünde. Und dann kommt ja der Segen, der aaronitische Segen. Und ich habe Ihnen das noch mit aufgenommen, weil das ist ja das Ziel. Das Ziel ist ja nicht, dass man in dieser Zerknirschung, in dieser Zermürbung, in diesem Bußenhaltung bleibt, sondern dass Gott sich runterbeugt. Und das hat er in Christus getan. Und einen aufrichtet und an sich drückt und sagt, mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Du darfst in voller Gemeinschaft mit allen Rechten bei mir sein. Das ist das Ziel. Und an Yom Kippur wird der von Gott gegebene aaronitische Segen gesprochen. Sehen, das ganze Land steht da still. Und dann habe ich hier noch, jetzt gehen wir nochmal zurück zu den Slichot-Gebeten, einen kurzen Eindruck, wie das da an der Klagemauer zugeht in diesen bewegten Bildern, diesen Film. Ja, das sind sehr beeindruckende Bilder. Und mein Eindruck, nicht, dass wir jetzt eine Massenversammlung machen, aber dass diese Teshuva, die nach jüdischem Verständnis alle Lebensbereiche umfassen soll, und in den Sprüchen der Väter heißt es in der jüdischen Weisheitsliteratur, kehre noch einen Tag vor deinem Tode um. Es ist nie zu spät. Ich freue mich, dass Andrea Schäfer jetzt dann auch in diesen Feiertagen über die Situation des Schächers, der hat ja praktisch wenige Minuten, Stunden vor seinem Tod umgekehrt. Herr, gedenke meiner, wenn du in deinem Reich kommst. Und der Herr spricht ihm Gnade und Vergebung zu. Wahrlich, ich sage dir, du wirst mit mir im Paradies sein. Möglich, Teshuva. Also Gott benutzt Krisen, ruft zur Umkehr, Aufruf zur Teshuva. Insofern ist die Pandemie jetzt eine Riesenchance. Psalm 2, begreift's doch, sagt Buber, begreift's doch. Lasst euch warnen, dient dem Herrn mit Furcht, küsst seine Füße mit Zittern. Wohl allen, die auf ihn trauen. Gott hat die ganze Welt zur Seite genommen. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Es gibt natürlich viele auch negative und harte Aspekte. Aber Chrysostomos hat in seiner Auslegung von Jona im Anschluss gesagt, dass es Gott oft so macht, dass er uns Hoffnung nimmt, falsche Hoffnung nimmt, um uns eine bessere Hoffnung zu geben. Und so muss Gott manchmal Dinge zerschlagen, das tut weh, falsche Erwartungen und Hoffnung zerschlagen, irdisches Lebensglück nehmen, damit wir das wahre Glück ergreifen. Teshuva, Umkehr zu Gott. Und was heißt Teshuva? Teshuva heißt jetzt natürlich für uns nicht gesetzestreu, Tora-observant zu werden. Teshuva bedeutet nicht, dass wir jetzt zu den Slichot-Gebeten an die Klagemauer müssen, obwohl ich da mal gern hin würde, wenn das wäre. Das ist sehr beeindruckend. Teshuva bedeutet Umkehr zum Sohn, zu dem von Gott Gesandten, ein Ja zu ihm zu haben. Wahrer Gottesdienst ist Sohnesdienst, und das sagt auch Psalm 2, der damit ein messianischer, ein jesuanischer Psalm ist. Verehrt den Sohn. Das ist der Zielgedanke der ganzen Bibel, dass man Gott ehrt, ihm dient, ihm vertraut. Das ist Glaube. Ich kann es nicht glauben, dass du mir elendem Sünder alles vergibst. Doch. Doch. Es gibt keine Sünde von jemand, der diese Worte hört, die nicht vergeben werden kann. Es gibt keinen, der nicht umkehren kann. Und Gott hat vielleicht deswegen jetzt die ganze Welt lahmgelegt, damit Menschen mal zur Ruhe kommen. Bitte verstehen Sie jetzt recht, wenn ich sage, manchmal denke ich, es wäre noch gut, das Internet und TV und Telefon würde auch ausfallen. Nein, also nicht für die vielen Einsamen und depressiv Veranlagten. Aber für die Übermütigen, dass sie mal merken, wie die Realität ist, dass sie mal zur Ruhe kommen, zwangsweise. Teshuva. Und das führt mich natürlich, eigentlich habe ich schon gesagt, zum letzten Punkt. Wer nutzt die Krise? Wer nutzt die Krise? Krise ist immer Chance. Max Frisch, dieser Schweizer Schriftsteller, hat gesagt, eine Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Naja, leichter gesagt als getan. Ich meine, wir jammern ja zum Teil auf sehr, sehr hohem Niveau. Ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass es Länder, wo es überhaupt keine medizinische Versorgung gibt, noch ganz, ganz anders trifft. Slums und Townships und so weiter, da werden wir noch schreckliche Dinge wahrscheinlich erleben. Aber für alle gilt, Gott ruft. Wer macht Teshuva? Wer beugt sich? Wer küsst den Sohn? Wer nutzt die Chance? Wir müssen wissen, der Kampf tobt darum uns. Ich habe mich gefreut, als ich bei einer INSA-Umfrage, dessen Chef Hermann Binkert ja eigentlich Anfang Mai mal bei uns sein sollte, aber ob das jetzt sein kann, das ist mehr als fraglich, aber dass diese INSA-Umfrage ergeben hat, fast die Hälfte der Deutschen sorgt sich ganz grundsätzlich. Also 40% der Bundesbürger denken aufgrund der Corona-Pandemie tief über den Sinn des Lebens nach. Selbst gottlose Atheisten, erklärte Atheisten, da kommt die Zahl immer noch auf 38%. Ich befürchte nur, dass sobald es wieder ein bisschen aufwärts geht, sobald die Titanic sich von diesen Lecks und diesen Erschütterungen wieder geschlossen hat und wieder auf Fahrt aufnimmt, dass die Party noch unverminderter weitergeht. Wie viele haben im Krieg geschworen, wenn Gott sie lebend rausbringt, dass sie ihm dienen wollen? Manche haben es gehalten, aber viele auch nicht. Wie viele haben in schweren Zeiten in Krankheitsnot eine Teshuva gemacht, aber sind nicht dabei geblieben? Aber wir dürfen glücklich werden, indem wir zu Gott umkehren, zu Jesus Christus kommen. Ich las dieser Tage von einem Mann, der seine Frau, die gläubig so ekelhaft und schlimm behandelt hat. Die Schwester, die das berichtet, sagt, sie hat in den 20 Jahren keine Hoffnung gehabt, dass sich das mal ändern wird. Und dann macht Gott das Wunder, der Mann kehrt um. Wie, weiß ich gar nicht genau. Teshuva. Und betet jetzt selber, nachdem er vorher immer bissige Bemerkungen gemacht hat. Hat die Zeit genutzt? Nutzen wir die Zeit? Ganz grundsätzlich, wenn wir noch gar nicht Gott gehören, noch gar nicht Jesus im Herzen tragen. Grundsätzliche Umkehr, aber auch die, die Jesus schon im Herzen haben. Es gibt so manchen Bereich, der bekehrt sich so schwer. Da hat sich so viel auch eingeschlichen in unserem Leben. Und der Herr sagt, komm mal her, ich nehme dich jetzt mal zur Seite. Denk mal nach, vor mir, komm zur Ruhe. Und da wird uns in so manchem der Gedanke kommen, ich muss umkehren. Danke, Herr, dass du mich zur Seite genommen hast. Und dann darf für uns ganz persönlich Yom Kippur werden, der große Tag der Versöhnung. Und dann auch der Segen Gottes, der Friede Gottes, der Shalom Gottes, der zutiefst der Christus ist, darf über uns kommen. Und etwas, eine Hoffnung, die weit über diese Welt hinausgeht. Ist das nicht schön? Die Pandemie eine Riesenchance, der Lockdown eine Riesenchance. Die Krise, die Chance, entschieden umzukehren und in die richtige Richtung zu gehen. Also nutzen wir die Krise. Machen wir Teshuva. Ich will schließen mit dem Lebenszeugnis von Thorsten Hartung, den wir schon bei uns hatten, diesem Mörder und Autoschieber, der im Gefängnis auch in Quarantäne kam. Allerdings jetzt nicht wegen eines Virus, sondern wegen seines Mordes. Weil er schier verrückt geworden ist, hat in seinem Buch und auch hier beschrieben, in dieser Einsamkeit der Zelle, seiner Schuld kaum fertig geworden ist und dem dann Gott sich in dieser erzwungenen Ruhe und Auseinandersetzung mit seinem Leben so überragend und gnädig und liebevoll erschienen ist, dass er heute ein Diener des Herrn ist. Zeit genutzt, Krise genutzt. Ich habe ihn nicht gefragt, den Thorsten, ob er lieber im Nachhinein sagt, gut, dass ich ins Gefängnis gekommen bin. Ich vermute ja. Gut, dass ich erwischt wurde, sonst wäre ich heute noch auf dem Irrweg. Gut, dass der Herr diese Pandemie schickt. Gut, dass ich die Chance habe, die Zeit zu nutzen. Ich mache Teshuva. Und ich freue mich, in den Armen Gottes zu liegen. Und ich darf tanzen wie diese Juden. Und ich darf mich segnen lassen. Heil und Frieden sei euch vermehrt zuteil durch Jesus Christus. Und das schenke uns Gott. Der Herr spricht, suchet mein Angesicht und lebet. So der Prophet Amos. Und das wünsche ich Ihnen. Amen. Wir wollen beten. Wir stehen vor dir, Vater, und das Wunder ist, du kennst uns und liebst uns. So bedingungslos und so ganz und gar, obwohl du uns so gut kennst. 100%iges Ja. 100% hast du gegeben. Und zu 100% kümmerst du dich um uns und 100% hast du alles getan. Einfach Dank. Aber einfach Dank auch für diese wunderbare Möglichkeit, durch das Tor des Lebens, der Teshuva, der Umkehr zu dir zu gehen, in die Arme des Gekreuzigten und Auferstandenen zu fallen, zu weinen und gesegnet zu werden. Danke, dass du sprichst. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch trösten. Danke, dass du keinen hinausstößt. Danke für die Gnade der Krise und des Zurseitegenommenseins. Amen.